Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Es ist Zeit für den Frühjahrsputz und falls Sie den sogar schon hinter sich haben, dann kann es sein, dass Sie nach unserem Gespräch um 11 Uhr nochmal nachwischen müssen, denn wir haben heute den kundigsten Saubermann der Nation zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Einen Mann, der alles über Bakterien, Viren und Milben weiß, dessen Lieblingshefepilz Candida albicans heißt und der uns sagen kann, welche Keime harmlos sind und vor welchen wir uns hüten sollten. Herzlich willkommen, Professor Dirk Bockmühl.
Guten Morgen.
Ihr Fachgebiet an der Hochschule Rhein-Waal ist Hygiene und Mikrobiologie und deshalb wollen wir uns heute mit Ihnen über die Hygiene im Haushalt unterhalten, aber natürlich auch über Keime, Viren und mögliche Gefahren außerhalb der Wohnung. Und Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sind natürlich herzlich eingeladen, sämtliche Fragen zum Thema zu stellen. Entweder am Telefon unter der kostenlosen Nummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Herr Bockmühl, wenn wir beim Hausputz bleiben und uns mit Ihnen jetzt mal durch die Wohnung freudeln, wo finden wir garantiert den risikoreichsten Ort? Also wo schwirren die meisten Keime und Bakterien herum?
Ja, die Antwort ist relativ einfach. Der risikoreichste Ort in der Wohnung ist die Küche. Das heißt nicht unbedingt, dass da die meisten Keime zu finden sind, aber, und das ist schon mal was, was man sich auch ganz am Anfang mal klar machen darf, ich habe nicht nur die Keime vor Ort, sondern ich habe auch die Möglichkeit, die aufzunehmen. Das heißt, in der Küche arbeite ich mit Lebensmitteln, da esse ich, da trinke ich. Und das heißt, ich habe nicht nur die Präsenz von Keimen da, sondern ich habe auch einen möglichen Infektionsweg. Und das macht die Küche so gefährlich.
Aber nicht alle sind infektiös. Also es sind viele Keime in der Küche, die völlig harmlos sind und mir überhaupt nichts tun.
Auf jeden Fall. Also das ist sowieso richtig. Die meisten Keime tun uns gar nichts. Wir helfen uns sogar. Aber es gibt eben gerade beim Umgang mit Lebensmitteln einige richtig böse, die mir also zumindest eine schöne Magen-Darm-Infektion verpassen können. Und deshalb ist es natürlich gut, da auch ein bisschen aufzupassen.
Wo lauern die Bösen für die Magen-Darm-Infektion?
Ja, es gibt so die Faustregel vielleicht, rohe tierische Lebensmittel, weil tierische Lebensmittel, also rohes Fleisch, roher Fisch, Eier, sind immer tendenziell mit Keimen belastet, manche sogar recht hoch. Gerade Geflügelfleisch ist eigentlich fast immer irgendwie belastet. Und deshalb ist im Umgang mit diesen Lebensmitteln, rohe tierische Lebensmittel, immer besondere Vorsicht angesagt.
Und wie gehe ich dann um mit dem Hähnchen, aus dem dann später was ganz Knuspriges werden soll?
Naja, also zunächst mal steht natürlich auch viel auf der Packung. Also Hähnchenfleisch muss man immer gut durchgaren. Das steht drauf und das sollte man auch wirklich tun. Stichwort übrigens, wir haben ja nicht nur Frühling, sondern wir haben ja auch den Beginn der Grillsaison. Da ist man ja dann doch ein bisschen laxer vielleicht. Also auch da wirklich gut drauf aufpassen, dass wenn man Hühnchen grillt, dass das gut durch ist, weil Temperatur einfach die meisten Keime auch sicher abtötet. Der zweite Punkt ist, und das machen die Profis in den Küchen auch so, dass man so ein bisschen trennt. Ja? Also wenn man zum Beispiel das Hähnchenfleisch gerade auf dem Brettchen geschnitten hat, sollte man dann nicht die Gurke für den Salat hinterher darauf schneiden, sondern das entweder andersrum machen oder das Brettchen in die Spülmaschine packen, dann ist das auch wieder sauber.
Aber Spülmaschine muss sein oder reicht auch unter heißes Wasser halten und richtig abschrubben?
Nee, leider nicht. Also es gibt tatsächlich Studien, die das mal untersucht haben und das Wasser müsste schon sehr heiß sein. Das ist also heißer als das, was man normalerweise beim Handspülen erreicht. Was aber auch fehlt, das ist die Zeit. Also die Spülmaschine lässt sich halt deutlich länger Zeit als ich beim Handspülen, wo ich ein paar Sekunden da drauf rumschrubbe und das dann wieder rausnehme. Und deshalb reicht also selbst eine etwas höhere Temperatur da nicht aus, um die Bakterien auf dem Brettchen abzutöten. Und die Spülmaschine tut das in der Tat. Also da kann man sehr sicher sein, wenn man da was rausnimmt, dass da nichts mehr drauf wohnt.
Wenn wir wiederum in die Spülmaschine reingucken, finden wir aber auch Keime.
Ja, das ist richtig. Also die Hausgeräte im Allgemeinen, Spülmaschine, aber auch die Waschmaschine, Kaffeemaschine, die sind halt dadurch, dass sie irgendwie mit Wasser arbeiten, in den Systemen durchaus nicht keimfrei, sondern ganz im Gegenteil. Das mögen natürlich Bakterien. Da bilden sich sogenannte Biofilme. Das ist also eine Kultur von Bakterien auf Oberflächen. Und die habe ich auch in der Spülmaschine. Das Gute an der Spülmaschine ist aber, dieser Wasserkreislauf sieht so aus, dass eigentlich immer nur frisches Wasser mit meinem Geschirr in Berührung kommt. Das heißt, da muss ich mir, selbst wenn es irgendwie ein bisschen anfängt zu müffeln in der Spülmaschine, nicht so wahnsinnig große Sorgen machen, dass ich das hinterher dann auf dem Teller habe.
Aber ab welchem Müffelgrad muss ich mir Sorgen machen?
Also da gilt eigentlich, wenn es anfängt zu müffeln, dann darf man mal spätestens was tun. Das gilt eigentlich für alle Bereiche. Dann kann man mal den Spülschwamm wegwerfen oder waschen und dann kann man auch mal vielleicht gucken, gibt es irgendwas, was ich meiner Spülmaschine oder meiner Waschmaschine mal Gutes tun kann.
Jetzt müssen wir natürlich uns vom Wissenschaftler auch zunächst mal erklären lassen, was sind Keime?
Ja, das ist gar keine so einfache Frage. Keime wurden früher eigentlich auf die Krankheitserreger beschränkt. Das heißt, man hat gesagt, also ein Keim ist eigentlich was, was mich krank macht. Heutzutage wird das eigentlich synonym gebraucht für Mikroorganismen. Und Mikroorganismen wiederum ist auch nicht so einfach zu erklären, weil eigentlich beschäftigt sich die Mikrobiologie mit allem, was sehr klein ist. Das heißt, da kommen ganz viele Organismen mit rein. Generell kann man drei große Gruppen eigentlich festmachen. Das sind die Bakterien, das sind die Pilze und das sind die Viren. Und darüber sprechen wir im Allgemeinen. Sie hatten vorhin auch schon die Milben erwähnt, mit denen beschäftigt sich der Mikrobiologe auch. Die würden aber im Sprachgebrauch nicht zu den Keimen zählen. Das sind ja schon also durchaus höhere Tiere, ja.
Und was ist der Unterschied zwischen einem Keim und einem Bakterium?
Naja, in dem Sinne wäre das Bakterium sozusagen ein Spezialfall eines Keims. Wobei gerade bei den Bakterien, weil viele unserer Infektionskrankheiten eben durch Bakterien ausgelöst werden, da eine sehr wichtige Gruppe darstellen der Keime. Also Keime ist der Überbegriff und da gibt es eben Bakterien, Pilze und Viren.
Und es gibt vor allen Dingen, das muss man immer wieder sagen, es gibt viele harmlose und es gibt einige weniger harmlose. Wie ist da so das Verhältnis? Also wir sind ja umgeben davon, aber die meisten davon tun uns nichts, sondern im Gegenteil, sie helfen uns.
Ja, also man kann eigentlich davon ausgehen, dass zum Beispiel fast alle Bakterien, Pilze sind es gar nicht so viele, die auf und in uns wohnen. Wir haben nämlich eine, wie wahrscheinlich jeder weiß, eine Mikroflora, die wir mit uns herumtragen, und zwar auf der Haut, aber vor allem auch auf der Darmschleimhaut. Und das sind über den Daumen gerechnet ungefähr so viele Bakterien, wie wir Körperzellen haben. Also genau genommen hat das wahrscheinlich noch keiner ausgerechnet, aber vielleicht sind es so 30 bis 40 Billionen. Das ist also eine riesige Zahl. Und die in allergrößter Zahl helfen uns eigentlich. Die helfen uns beim Verdauen, die helfen uns dadurch, dass wir auf der Haut sitzen, Umweltprobleme von uns fernzuhalten. Dieser berühmte Säureschutzmantel der Haut wird mit durch die Hautbakterien aufgebaut. Und insofern müssen wir natürlich ganz dankbar sein, dass es die gibt, mal ganz abgesehen davon, dass ich mit Bakterien natürlich viele tolle Sachen machen kann, vom Joghurt über Käse bis hin zum Brotbacken, wo wir dann natürlich eher bei den Hefen sind.
Sie führen ja ein Doppelleben, Herr Bockmühl. Also einerseits leben Sie in Wuppertal mit Ihrer Familie, andererseits leben Sie in einer Männer-WG in Kleve.
Ja, genau. Also ich arbeite, wie gesagt, an der Hochschule in Kleve und das ist zum täglichen Fahren ein bisschen weit. Und da hatten wir uns irgendwann mal überlegt, es wäre doch ganz nett, wenn man nicht da immer abends allein im Pensionszimmer sitzt, sondern sich da ein bisschen zusammentun. Und ich habe halt zwei Kollegen, die das mit mir seit, ich glaube, jetzt 5 Jahren oder so machen. Und das ist sehr nett. Und ich erzähle dann natürlich immer ein bisschen launig, dass wir da dann auch mal sozusagen andere Hygienekonzepte ausprobieren, weil wir ehrlich gesagt möglicherweise nicht ganz so sauber sind wie bei unseren Familien zu Hause. Sie hatten es ja schon erwähnt, es ist eine Männer-WG und obwohl natürlich die Geschlechterrollen überhaupt nicht mehr stimmen, dass Männer ein bisschen schlampiger sind, möchte ich das nicht ganz ausschließen in unserem Fall.
Aber haben Sie denn schon Frühjahrsputz gemacht in der Männer-WG?
Ich muss mal überlegen. Also wir haben da nicht wirklich
dann, einen. Dann ist das ein klares Nein, wenn
war,
Sie überlegen.
War die Antwort, die Sie hören wollten. Nein. Ja.
Und in Wuppertal, wer erledigt da den Frühjahrsputz?
Also meine Frau und ich, wir arbeiten ja beide und wir teilen uns das. Also mit durchaus mit unserer Kinderhilfe mittlerweile, die da auch jetzt ein bisschen mithelfen. Von daher, wir haben da keinen richtigen Frühjahrsputz, sondern wir haben eigentlich das, was man, glaube ich, im professionellen Reinigen Unterhaltsreinigung nennt. Also immer, wenn es nötig ist, tun wir das.
Und wie wir richtig unterhaltsreinigen und putzen, das klären wir auch noch. Aber auch alle anderen Fragen, die Sie zur Hygiene und zu möglichen Keimen, auch den Krankenhauskeimen haben, werden heute in 2 Stunden Service bei Deutschlandfunk Kultur beantwortet. Rufen Sie uns an 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de und lassen Sie uns reden über aufgewärmtes Essen, Keime im Hundefell oder im Katzenklo, aufgetaute Hühnchen und die Welt der Viren. Dirk Bockmühl, Autor des Buches Keim daheim, ist heute unser Gast im Gespräch. Und in seine Hygienesprechstunde schaltet sich jetzt am Telefon Hans-Joachim Antweiler aus Wörthsee. Schönen guten Morgen, Herr Antweiler. Herr Antweiler ist zwar am Telefon, aber nicht in der Leitung. Dann versuchen wir es in Köln bei Tobias Lier. Tobias Lier ist auch am Telefon, aber auch nicht in der Leitung. Irgendwas haben wir falsch gemacht hier. Aber wir haben, Herr Bockmühl, eine Mail für zwischendurch und reparieren gerade die Telefonleitung. Stefan Wolf aus Hamburg fragt, was ist mit Käse, der nicht offensichtlich Schimmelkäse ist? Also ein Camembert zum Beispiel. Wird der gefährlich für unseren Magen-Darm-Trakt?
Also Käse ist ein relativ sicheres Lebensmittel, weil durch die Herstellung eigentlich schon eine gewisse Konservierung eingetreten ist. Also man muss sich vorstellen, warum haben die Leute denn angefangen, Käse zu machen oder aus Milch auch Joghurt? Da haben die festgestellt, die Milch ist viel länger genießbar. Mhm. Und da helfen uns, wie gesagt, die Mikroorganismen, die dann nämlich aus dem Milchzucker die Milchsäure machen. Und dieses saure Milieu, was ich im Käse habe, was ich eben auch im Joghurt habe, das hemmt generell das Keimwachstum. Jetzt ist es so, dass Käse zum Beispiel nicht grundsätzlich davon befreit ist, dass er schimmelt zum Beispiel. Da wird auch viel Käse dann zum Beispiel an der Oberfläche noch behandelt. Deshalb muss man dann auch die Rinde abschneiden. Aber generell ist Käse eigentlich, sofern der jetzt nicht wirklich sichtbar verschimmelt ist, eigentlich ein sehr sicheres Lebensmittel. Und man kann den auch, genau wie Joghurt, bedenkenlos über dem Mindesthaltbarkeitsdatum essen. Anders eben als zum Beispiel bei Wurst. Da muss man sich ein bisschen mehr Sorgen machen, ob das dann noch gut ist.
Wie ist das zum Beispiel, um mal beim Joghurt zu bleiben, also länger als das Mindesthaltbarkeitsdatum, wie viel länger kann man so einen Joghurt im Kühlschrank lassen? Manchmal entdeckt man ja so im September den vom Frühjahr und denkt, hoch, kann ich den noch essen? Und man kann ihn essen.
Ja, also mit dem September und dem Frühjahr, da kann man sich ja wirklich mal überlegen, ob das dann noch sinnvoll ist. Aber durchaus ein paar Wochen ist überhaupt kein Problem, weil durch die Herstellung und eben auch die Verpackung des Joghurts kann da wenig passieren. Und wenn was passiert, dann sind das meistens Schimmelpilze. Und das Schöne ist halt, die sehen wir. Und da gilt eben tatsächlich immer die Faustregel, wenn irgendwas verschimmelt ist, was es nicht sein soll. Natürlich gibt es auch Salami und Käse mit Schimmelrand, der ist natürlich in Ordnung. Aber wenn was verschimmelt ist, was es nicht sein soll, dann muss ich das wegschmeißen. Und beim Joghurt gilt eben, solange der nicht schimmelt, ist der eigentlich noch gut.
Wir sind mit Ihnen in der Küche vorhin stehen geblieben beim Hausputz. Mit welchen Putzmitteln sollte man Keimen zu Leibe rücken?
Also in der Regel reichen die ganz normalen Putzmittel, die ich eben kenne, zum Putzen. Jetzt sind Küchenreiniger zum Beispiel so ausgelegt, dass sie besonders gut Fett entfernen. Badreiniger sind so ausgelegt, dass sie besonders gut Kalk entfernen. Und das Schöne ist, dadurch, dass ich einfach den Schmutz entferne von den Oberflächen, entferne ich die Keime ja schon mechanisch mit. Ne? Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht immer die Keime abzutöten mit irgendwelchen besonderen Chemikalien wie Alkohol, sondern das normale Reinigen reicht im Haushalt in fast allen Fällen aus. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich eben darauf achten muss. Wir hatten schon die Spülmaschine. Mhm. Auch das ist ja normales Reinigen. Aber da habe ich über die Temperatur und auch die Chemie, die in der Spülmaschine ist, noch so ein zusätzliches Hygiene-Extra. Und das kann ich dann eben auch ausnutzen. Wirklich spezielle Produkte, um Keime abzutöten, brauche ich im Haushalt, wenn überhaupt, nur in ganz, ganz speziellen Fällen.
Und das sind dann welche? Ist das dann doch eher die Chemiekeule oder kann ich mit meinem Bio-Essigmittelchen genauso gute Ergebnisse erzielen?
Also es gibt natürlich viele Substanzen, die Keime töten. Das Problem ist, wenn ich da irgendwie selber was zusammenmische oder bei diversen Internetseiten mal gucke, was meine Großmutter so gemacht hat, dann kann ich da häufig Fehler machen. Das heißt, ich bin da schon ein Freund davon, die Produkte zu nehmen, die auch dafür vorgesehen sind. Das heißt, man geht mal in den Supermarkt und guckt sich an, was kann ich nutzen. Das Schöne ist nämlich, die Produkte sind wirklich dafür da, Keime abzutöten. Da steht auch drauf, wie ich die anwende. Und Essigreiniger zum Beispiel, haben wir auch mal untersucht, tötet eigentlich nicht wirklich viele Keime ab. Da muss ich schon Essigessenz nehmen, damit ich einfach die Konzentration habe. Aber mit der will ich auch nicht putzen, weil die halt furchtbar stinkt. Das heißt, da wirklich den Reiniger zu nehmen, wo es draufsteht und wo eben auch draufsteht, wie ich den anwende, ist schon durchaus sinnvoll.
Edith Kuhlmann ruft uns an aus Bremen. Leider funktioniert. Ja, Frau Kuhlmann, jetzt sind Sie da. Ich wollte schon sagen, leider funktioniert es nicht. Doch, es funktioniert. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage an Herrn Dr. Bockmühl.
Ich bin blind und muss daher ganz besonders gut aufpassen, dass alles super ist, nicht? Und zwar reibe ich alle Flächen mit ganz viel Papier und Seife und so weiter erstmal ab, dass alles ganz sauber ist. Und dann lege ich so Küchenpapier drauf, dass ich dann entferne, damit da keine nassen Flecken bleiben, auf denen sich was bilden kann mit irgendwelchen Verbindungen, die ich nicht gesehen habe. Mhm. Ich muss ganz anders vorgehen als andere. Und bevor ich in die Spülmaschine was reintue, wird das alles abgewaschen in einem Becken, auch mit Spülmittel abgewaschen. Dann stelle ich das in so einen Trockner hin. Und wenn der Spülmaschine voll ist, dann wird alles reingestellt und richtig eingestellt. Das Schlimme ist, ich kann nicht sehen, was auf der Spülmaschine steht. Ich muss mir merken, welcher Knopf ist das denn, den du nehmen musst. Aha. Und wenn der nicht angeht, dann steht das da zwar drauf, aber ich finde es nicht. Ich kann nichts lesen. Nicht? Das ist doof. Die modernen Maschinen sind wunderbar. Aber wenn da was verstellt ist, dann weiß ich nicht, was ich machen soll.
Aber mein spontaner Gedanke ist, Frau Kuhlmann, wenn Sie das sowieso schon vorher alles spülen, warum dann noch die Spülmaschine? Also ich bin sehr beeindruckt, aber ist das übertrieben, Herr Bockmühl?
Ja, das ist in der Tat gar nicht nötig, weil die Spülmaschinen schaffen eigentlich mehr, als man denen zutraut. Also das Geschirr abzuspülen, also von groben Essensresten zu befreien, das kann man dann auch mit einem Tuch abwischen. Das ist durchaus sinnvoll, weil das sonst alles im Sieb landet. Aber den Rest macht eigentlich die Spülmaschine sehr zuverlässig. Frau Kuhlmann? Kuhlmann, ja? Sie hatten gerade die modernen Maschinen erwähnt. Da ist es in der Tat so, dass die alle auf ein bestimmtes Programm neuerdings springen. Das ist das Öko-Programm, also das dient eigentlich dazu, besonders energieeffizient zu reinigen, aber das könnte natürlich in Ihrem Fall auch helfen, weil Sie doch relativ sicher sein können, dass Sie dann hinterher ein bestimmtes Programm haben, mit dem Sie dann auch arbeiten können. Also vielleicht wäre sogar eine Idee, mal in Ihrer Situation auch darüber nachzudenken, eine neue Spülmaschine zu kaufen und sich beraten zu lassen, welche Programme denn da hinterher dann wieder aufgerufen werden, wenn Sie das Gerät dann nicht benutzt haben.
Wie öko ist denn öko, Herr Bockmühl? Also bei so einer Spülmaschine, da steht dann, 50 Grad öko und dann läuft die 2,5 Stunden.
Ja, genau. Also das ist ein sehr kompliziertes Thema geworden und viele Verbraucher ärgern sich ja auch darüber, dass die so lange laufen. Das ist aber genau dieser Energieeffizienz geschuldet. Man muss sich nämlich vorstellen, das, was Energie kostet bei allen Hausgeräten, ist das Heizen. Ob ich jetzt die Maschine 1 Stunde oder 2 Stunden laufen lasse, das ist eigentlich sekundär. Jetzt ist es aber so, dass ich einen bestimmten Parameter beim Putzen, also zum Beispiel die Temperatur, durch einen anderen Parameter, das kann entweder sein die Mechanik, also ich schrubbe zum Beispiel oder wende die anders an, die Zeit auch oder die Chemie. Wenn ich diesen Parameter dann entsprechend stärker einsetze, kann ich den anderen Faktor ausgleichen. So, und das machen die Geräte genau. Die arbeiten in der Regel bei etwas niedrigerer Temperatur, die brauchen dafür aber länger. Das ist also der Effekt, den wir da haben. Und dadurch erreichen also fast alle modernen Hausgeräte sehr, sehr gute Energieeffizienzraten. Übrigens brauchen wir beim maschinellen Geschirrspülen deutlich weniger Energie und Wasser, als wenn wir das von Hand machen.
Aber Ihr Rat an Frau Kuhlmann ist, solange sie die alte Spülmaschine hat, soll sie besser mit der Hand spülen und sich dann, wenn es irgendwann geht, eine neue kaufen.
Nee, auf keinen Fall. Also, liebe Frau Kuhlmann, spülen Sie bitte weiter mit der Geschirrspülmaschine. Ich glaube, gerade in Ihrer Situation ist das der sicherere Weg, selbst wenn Sie mal den falschen Knopf erwischen. Weil, das haben wir auch mal ausgetestet, eigentlich alle Programme hinterher das vernünftig sauber und hygienisch sauber kriegen. Also die Spülmaschine ist auf jeden Fall der bessere Weg. Und ansonsten habe ich den Eindruck, dass Sie da mit Ihrer Situation so verantwortungsvoll umgehen, dass ich mir da bei Ihnen gerade wenig Sorgen mache.
Frau Kuhlmann, Frage beantwortet?
Ja, ich habe noch eine Frage. Bei mir war mal eine Reparatur zu machen und da hat der Mensch, der das alles aufgemacht hat, da war nur der Schlauch eingeklemmt, war gar nicht kaputt, hat gesagt, er hätte noch nie so eine saubere Spülmaschine gesehen, weil ich nämlich alle Sachen vorher abspüle, wenn da so Krümel und Kram dran ist und Fett, dass ich das abspüle. Und ich mache die an, wenn da genug drin ist, dann ist die praktisch schon etwas sauber. Und das scheint mir sicherer zu sein. Denn ich habe da nie was drin in diesem Ding, was da immer sonst ausgeleert werden muss, nicht? Mhm. Dieser Sammler.
Mhm. Auch das spricht ja dann für unsere These, dass wir uns im Punkt Hygiene um sie wenig Sorgen machen müssen.
Frau Kuhlmann, ganz herzlichen Dank für den Anruf aus Bremen. Und am Telefon ist jetzt Tobias Lier aus Köln. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Hallo.
Jo, ich hatte eine Frage bezüglich dem Thema Küche und Lebensmittel. Sie hatten das ja eingangs schon berichtet, dass es ja da im Grunde besonders kritisch ist oder man ein besonderes Augenmerk auf tierische Lebensmittel haben muss. Da wollte ich aber mal fragen, was machen denn Vegetarier und Veganer? Also müssen die sich gar nicht drum kümmern und können die einfach fröhlich schnippeln und die Küche so lassen, wie sie ist? Oder gibt es da auch ein besonderes Thema, wo sie einen Fokus drauf legen sollten?
Schöne Frage. Müssen auch Vegetarier aufpassen, Herr Bockmühl?
Mhm. Ja, also Vegetarier natürlich erstmal schon, weil wir haben ja zum Beispiel die Eier und auch bei Rohmilch ist es zum Beispiel so, dass es natürlich da durchaus Probleme gibt. Also es ist nicht nur das Fleisch, sondern natürlich alle tierischen Produkte. Interessanter wird es natürlich bei den Veganern, wenn man also rein pflanzliche Lebensmittel anschaut. Generell muss man sagen, ja, die sind deutlich weniger kritisch. Das muss man wirklich sagen. Das ist also von der Skala wirklich sehr weit unten. Die sind aber nicht ohne Risiko. Natürlich nicht. Das Leben ist natürlich voller Risiken und auch da gibt es solche. Also man muss ein bisschen gucken. Es gibt jetzt schwierig, da alles rauszufinden. Ich will mal vielleicht ein paar Beispiele nennen. Also es gibt diese wunderbaren geschnittenen Salate, die dann in solchen Tüten verpackt sind. Die werden auch teilweise nach sehr kurzer Zeit recht unansehnlich und sind dann nicht wirklich mehr zum Verzehr geeignet. Da bilden sich nämlich dann in diesem Milieu, in den Tüten, auch durchaus Bakterien, die dann Fäulnisprozesse auslösen, die Nitrit bilden können und das ist nicht gesund. Auch andere Lebensmittel wie Pilze zum Beispiel, die sehr eiweißreich sind, die verderben einfach schnell. Das heißt, als Veganer müsste ich vielleicht eher darauf achten, dass ich die Lebensmittel wirklich schnell verzehre, dann nicht wirklich ewig aufbewahre und dadurch eben ein Risiko generiere. Mitbringen tun die tatsächlich weniger in der Regel als die tierischen Lebensmittel. Das ist dann eher die Frage, wie lange nutze ich die und wann tritt dann das Problem irgendwann auf.
Mhm. Herr Lier, fragen Sie aus Eigeninteresse, sind Sie Vegetarier oder Veganer?
Ja, so teils. Also 98% kann man mal gerne sagen, ja.
Wie halten Sie es denn generell dann so mit der Hygiene in der Küche? Also sind Sie so ein Ständigputzer oder machen Sie so einmal in der Woche den großen Rundumschlag?
Also ich habe gerade den Schwamm ausgepackt und mal die Arbeitsfläche gewischt, wie ich das hier gehört habe. Nein, also es ist eher so bedarfsorientiert. Also wir kochen auch nicht jeden Tag oder sowas, von daher eher so anfallenstechnisch, wenn dann halt die Notwendigkeit da ist. Mhm. Was mir mal auffällt, ist zum Beispiel der Brotkorb. Also wenn ich Brot kaufe, dass er ein bisschen länger dann mal bleibt oder dann auch gegebenenfalls jetzt nicht vom Discounter, sondern vielleicht vom Biobäcker oder sowas ist, dann merke ich halt, dass das auch, wenn das mal wie 3-4 Tage bei etwas höherer Temperatur dann im Brotkorb liegt, dann auch mal gerne anfängt. Und dass man da vielleicht ein bisschen, oder das merke ich halt, dass ich da eigentlich so den Schwerpunkt überlegen muss, dass ich das irgendwie, wie Sie schon eben gesagt hatten, auch einmal heiß auswasche und darauf achte, dass dann das neue Brot nicht mit dem alten Krümeln oder was auch immer dort in Verbindung kommt und dort vielleicht dann der Schimmel schon schneller wieder rein kommt ins Brot.
Mhm. Auch da vielleicht nochmal nachgefragt, Herr Bockmühl, beim Thema Schimmel, also beim Käse hatten wir es vorhin. Wie ist das bei Brot oder wie ist es bei Lebensmitteln, die schimmelig werden? Früher hat man einfach den Schimmel vom Brotkanten abgeschnitten und hat gesagt, komm, das essen wir noch, das schmeißen wir nicht weg.
Mhm. Ja, genau. Also das ist in der Tat obsolet. Wir müssen das wegschmeißen. Das hat einen oder sagen wir mal zwei Gründe. Erstens ist es so, dass der Schimmelpilz, den wir sehen, nicht der Schimmelpilz ist, der tatsächlich existiert. Sondern dieses Pilzgeflecht geht sehr weit unter der Oberfläche weiter. Das heißt, das, was ich als Schimmelfleck auf dem Brot sehe, ist nur sozusagen die Spitze des Eisbergs. Der zweite Punkt ist, es gibt eben gerade bei den Schimmelpilzen Arten, die sehr üble Giftstoffe produzieren. Auch die bringen mich in der Regel nicht sofort um, aber die können dann zum Beispiel krebserregend sein und deshalb muss ich die unbedingt vermeiden. Und deshalb gilt halt die Regel, weil ich einfach nicht unterscheiden kann, ist das der harmlose Schimmelpilz vom Camembert, der jetzt da irgendwie rübergewandert ist, oder ist das einer, der über Schimmelpilzsporen aus der Luft dann sich da niedergelassen hat und jetzt ausgebreitet hat. Deshalb im Zweifel immer wegschmeißen. Auch ich kann das nicht unterscheiden. Also man kann als Verbraucher nicht wirklich sehen, ist das ein giftiger Pilz oder nicht. Mhm. Und deshalb alles wegschmeißen, was verschimmelt ist.
Herr Lier, ich danke Ihnen sehr für den Anruf aus Köln.
Danke.
Vielen Dank.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir gehen nach Woltersdorf zu Heike Schulze. Guten Morgen, Frau Schulze.
Ja, schönen guten Morgen, den wünsche ich auch. Ja, meine Frage ist eigentlich, ja, geht fast in die gleiche Richtung. Also ich kaufe ab und zu Obst und Gemüse, sicherlich haben das viele andere auch schon erlebt, dass man mal Paprikaschoten gekauft hat. Ich kam aus dem Urlaub zurück und die sahen genauso aus wie davor, also als hätte ich sie quasi gerade gestern gekauft. Und das finde ich eigentlich schon bedrohlich. Und es gibt für viele andere, also mehrere andere Obst- und Gemüsesorten einfach genauso. Ich hatte noch ein ähnliches Erlebnis gerade mit diesen Himbeeren, die es jetzt überall gibt. Das ist ja auch sehr verlockend. Und obwohl es schon ein bisschen krank ist, dass es die zu dieser Jahreszeit geben muss. Aber ich habe ein paar davon vergessen. Die standen auf kleinen Tellerchen. Und die sahen 4 Tage später noch so aus wie gerade ausgepackt. Also die waren noch nicht mal zusammengetrocknet. Mhm. Was wird mit diesem Obst gemacht?
Also was ist mit dem Gemüse los, dass es nach mehreren Wochen im Kühlschrank immer noch so top aussieht? Ne?
Mhm. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Aber da kann man auch in Deutschland davon ausgehen, dass da nichts gemacht wird, was man nicht sieht. Also es gibt durchaus chemische Behandlungen, die müssen aber dann tatsächlich auf der Verpackung aufgeführt sein. Was man mit Obst und Gemüse machen darf hier in Deutschland, ist, die zum Beispiel mit UV-Strahlen zu behandeln, damit sozusagen die Oberfläche keimfrei wird. Und die meisten Bakterien, vor allen Dingen sind es ja dann auch wieder die Pilze hier, die kommen eben dann von der Oberfläche mit und gelangen dann durch kleine Schäden dann ins Innere des Obstes und können da dann eben Fäulnisprozesse oder eben auch Schimmel verursachen. Das heißt, durch diese UV-Bestrahlung kriege ich eigentlich die Oberfläche sehr schön keimfrei, keimarm vielleicht. Und das hilft dann eben, die Haltbarkeit zu verlängern. Das ist aber, muss man sagen, ein relativ gut verträglicher Prozess. Also da muss man sich keine Sorgen machen, wenn die UV bestrahlt sind, weil ich meine, letztlich kommt auch über die Sonne eine UV-Strahlung und natürlich ist das eine potente Strahlung, aber da gibt es keine Rückstände oder so. Also dieses Misstrauen, Frau Schulze, was Sie haben gegen Lebensmittel, die lange haltbar sind, ist wahrscheinlich unbegründet. Und dass die noch so aussehen und nicht eingetrocknet sind, heißt vielleicht auch, dass Sie sie gut aufbewahren, weil in der Regel ist es natürlich schon so, dass der Flüssigkeitsverlust dann auch dazu führt, dass die nicht mehr schön aussehen. Das hat aber nichts mit Bakterien zu tun.
Gut aufbewahren im Kühlschrank, auch da nochmal nachgefragt, welche Temperatur sollte ein Kühlschrank haben?
Naja, das ist also, wir sagen immer so 4 bis 6 Grad ist so die Kühlschranktemperatur, die man einstellen kann. Dann ist es aber eben so, dass die nicht überall im Kühlschrank gleich hoch ist. Das heißt, wir haben dieses Gemüsefach, was dann mal unten abgetrennt ist. Mhm. Die haben etwas höhere Temperaturen, das ist auch gut so. Und dann ist das so, dass natürlich warme Luft nach oben steigt. Das heißt, oben im Kühlschrank ist es etwas wärmer als unten, was wiederum dazu führt, dass ich eben etwas kritischere Lebensmittel wie Wurst dann unten im Kühlschrank lagere und unkritische wie Joghurt oben. So ist eigentlich die Faustregel dazu.
Frau Schulze, wie ist Ihr Kühlschrank so eingeräumt? Ich habe nämlich im Buch von Keim daheim von Dirk Bockmühl gelesen, dass es einen sinnvoll eingeräumten Kühlschrank geben kann. Da kann er uns vielleicht auch nochmal schnell erklären, wie der so eingeräumt ist. Oder erstmal die Frage an Sie, haben Sie dieses Gemüsefach, haben Sie diese getrennten Fächer für Käse und Gemüse?
Ich habe auch einen ganz neuen Kühlschrank und sogar ein 0-Grad-Fach und das finde ich sehr, sehr schön. Also jetzt zwar nicht viel Fleisch, aber manchmal liegt dann einfach was drin und das hält einfach definitiv auch ein bisschen länger. Das ist schon sehr praktisch. Und der Kühlschrank ist immer dann ordentlich, wenn man ihn gemacht hat, aber nach so 2-3 Wochen, dann ist da auch schon mal ein bisschen Chaos drin und dann muss man es halt mal wieder in Ordnung bringen.
Genau. Herr Bockmühl, wie sieht ein sinnvoll eingeräumter Kühlschrank aus?
Ja, also wie ich schon sagte, das hängt eben von diesen Temperaturstufen ab, die ich da drin habe. Und mal abgesehen vom Gemüsefach, was ja nochmal abgetrennt ist und was etwas wärmer ist in der Regel, auch da gibt es neue Technologien, die da mit viel Hirnschmalz auch noch neue Geschichten einführen. Wie schon gesagt, eher unten dann die kritischen Lebensmittel wie Wurst, Fleisch und eher oben dann das Unkritische wie Joghurt und so weiter. Und dann passt das eigentlich ganz gut. Und was Sie, Frau Schulze, auch gesagt haben, richtig, natürlich muss man auch ein paar Mal schauen, wie sieht denn mein Kühlschrank aus? Und da vielleicht auch mal intervenieren und Sachen rausschmeißen, ein bisschen sauber machen, auch das hilft da natürlich.
Frau Schulze, vielen Dank für den Anruf. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer. Die Mailadresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Gute Keime, schlechte Keime ist heute unser Thema. Das Frühjahr ist jetzt schon sommerlich warm. Ein heißer Sommer steht bevor. Alle wollen raus, vor allem die Kinder. Und wenn die auf dem Spielplatz sind, dann kann man ja nur hoffen, dass Dreck wirklich den Magen scheuert und die Keime vom Klettergerüst abhärtend wirken. Tun Sie das, Dirk Bockmühl?
Ja, das tun sie. Also das ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema mit der Frage, wie viel Keimkontakt ist denn gut und wann ist es schädlich. Aber generell gilt, glaube ich, schon die alte Faustregel, ja, die Kinder sollen im Dreck spielen und die sollen auch mal was in den Mund nehmen. Es ist schon erwiesen, dass wir unser Immunsystem gerade in den ganz jungen Jahren, und dann, das heißt so von 1 bis 3 etwa, an dem Kontakt mit Keimen trainieren. Es gibt da diese Hypothese, dass wir das früher eben auch über zum Beispiel Lebensmittel gemacht haben oder Wurminfektionen. Das sind alles Sachen, die möchten wir heute natürlich nicht mehr. Das heißt, man muss schon ein bisschen gucken. Diese Geschichte mit den Lebensmitteln und den Risiken, die gelten nämlich für Kinder ganz besonders, weil die tatsächlich mehr Infektionen bekommen tendenziell als Erwachsene. Aber die müssen eben auch die Chance haben, mal das eine oder andere Bakterium zu sehen. Aber es gibt wirklich auch No-Gos. Ne? Also was ich zum Beispiel an dieser Stelle immer ganz gerne sage, Bakterienkontakt ist gut, aber bitte nicht über den Schnuller, den ich vorher als Elternteil abgeleckt habe, weil auch Karies eine Infektionskrankheit ist. Und das wären dann genau die falschen Bakterien, die Kinder zu Gesicht bekommen.
Und Karies kann sich übertragen, wenn man den Schnuller abnuckelt.
Genau, also man kann im Prinzip die eigenen Kariesbakterien über das Ablecken des Schnullers vom Kind auf das Kind übertragen. Das muss man sich einfach klar machen und das ist also wirklich ein No-Go. Dann lieber wirklich nur abwischen statt abspülen, das geht natürlich auch und dann ist das im Zweifel risikoärmer, als wenn ich das vorher noch mal in den Mund nehme. Ja.
Das finde ich interessant, weil das Millionen Eltern machen, so nach dem Motto, bleibt ja in der Familie, ist aber offensichtlich keine gute Idee.
Ja genau, also das ist so eine der Geschichten, die ich natürlich auch mal so sehe und ich spreche die Leute natürlich nicht auf der Straße an, wenn sie das tun, aber ich nutze dann ganz gerne solche Sendungen wie heute, das nochmal zu sagen, weil das ist einfach so vom Bauchgefühl her vielleicht, was wir falsch machen und wo wir auf jeden Fall ein bisschen drauf achten müssen, da ist es auf jeden Fall falsch am Platz da.
Und wenn unsere Kinder jetzt mit Keimen auf dem Spielplatz in Kontakt gekommen sind, auch dann gilt die alte Regel, Hände waschen vor allen Dingen anschließend.
Ja, oder die Hände, richtig, die Hände sind einfach der wichtigste Vektor, also das wichtigste Transportmittel für die Hände. Also als Kind ist es natürlich ein bisschen anders, aber ansonsten nehme ich ja wenig Sachen direkt in den Mund zum Beispiel. Und die Keime müssen ja irgendwie in meinen Körper reinkommen. Und das kommen die eben im Wesentlichen über die Hände. Und selbst bei Grippe ist es so, dass das eine Infektion ist, die jetzt nicht unbedingt dadurch übertragen werden muss, dass mich jemand direkt anniest, sondern jemand hat sich in die Hand geniest, ich gebe ihm die Hand und dann reibe ich mir mit der Hand in die Augen oder fummel mir in den Zähnen rum oder so. Und so kommen die Keime eben in den Körper. Und das kann ich dadurch vermeiden und wirklich sehr gut vermeiden, indem ich einfach die Hände regelmäßig mit Wasser und Seife wasche.
Wasser und Seife ist das eine. Spielt die Länge auch noch eine Rolle? Also so 10 Sekunden ist ein bisschen wenig beim Händewaschen?
Ja, also die Länge spielt immer eine Rolle. Das heißt, je länger, desto besser. Aber normales Händewaschen, also das, was ich so üblicherweise tue von ein paar Sekunden, hilft da schon sehr gut. Wenn man es länger machen möchte, schadet das natürlich überhaupt nicht.
Christiane Müller ruft uns an aus der Prignitz. Schönen guten Morgen, Frau Müller.
Guten Morgen.
Ihre Frage bitte zu unserem Thema schlechte Keime, gute Keime.
Ja, wir sind vor einigen Jahren aus Berlin aufs Land gezogen und ich hatte dann festgestellt, dass am Anfang die Kinder doch auch öfter Durchfall hatten. Wir haben hier auch in der Nähe eine Putenfarm, haben Tauben, Damals hatte der Kinderarzt gesagt, dass die Kinder sich erstmal an die frische Landluft gewöhnen müssen und eben auch durch Luft transportierte Keime dann doch auch bei den Kindern dann landen und sich dann das Immunsystem erstmal drauf einstellen kann. Ist es richtig? Was sollte man da beachten?
Ja, das kann sein. Also das mit der durch die Luft transportierten Keime, das ist die Frage, weil so mobil sind die Keime dann in der Regel nicht. Also dass jetzt von der Putenfarm da massenhaft Keime zu Ihnen nach Hause kommen, Frau Müller, denke ich, ist wahrscheinlich eher nicht der Fall. Generell ist es aber so, dass Sie natürlich auf dem Land eine andere Belastung haben mit Mikroorganismen. Und das muss gar nicht schlecht sein, weil es gibt ja auch wieder, um auf das Thema vorhin zu kommen, durchaus das Phänomen, dass Kinder, die auf dem Land groß geworden sind, sozusagen ein vernünftigeres Immunsystem haben als Stadtkinder. Insofern, ja, ich würde schon auch sagen, dass das, was Ihr Arzt gesagt hat, das mit der guten Landluft, wo man sich dran gewöhnen muss, das kann schon stimmen. Das liegt dann möglicherweise aber eher an anderen Phänomenen, zum Beispiel, dass Sie vielleicht eine höhere Belastung auch wie mit Schimmelpilzen haben über die Felder oder eben auch Hoftiere. Da ist auch bekannt, dass da bestimmte Bakterien Teile transportiert werden und die helfen aber letztlich, ich weiß jetzt nicht, wie alt Ihre Kinder sind, aber dann auch das Immunsystem zu trainieren. Und insofern, wenn die jetzt da durch sind, würde ich das Ganze mal als positives Ereignis abhaken.
So. Ja, das haben wir auch so gemacht. Ja. Die Kinder, die sind quasi waren noch so Grundschulalter, sind jetzt im Teenie-Alter und sind auch weniger krank als früher in Berlin. Also das ist schon so festzustellen und auch... Genau, geht raus mit euren Kindern in die Natur.
Ja. Ein schöner Appell. Das ist aber auch ein wichtiger Appell, Herr Bockmühl, denn man hat schon oft den Eindruck, dass Kinder so inzwischen auch auf dem Spielplatz zwischendurch mal desinfiziert werden. Also dass die Eltern sehr, sehr vorsichtig sind oder manche Eltern sehr ängstlich sind. Ist es besser, es so zu handhaben wie Frau Müller und zu sagen, geht raus, geht in die Natur raus und macht euch auch mal dreckig?
Ja, also ich finde ja immer ganz gut, wenn man einfach auch mal innehält und so auf sein Bauchgefühl hört und mal überlegt, was ist denn mit meinen Großeltern passiert früher, ne? Die sind auch irgendwie durchgekommen. Und natürlich, ich will jetzt auch nicht sagen, es ist völlig ungefährlich für Kinder. In der Tat, ich habe es auch schon erwähnt, Kinder sind anfälliger für Infektionen und an einigen Stellen muss man darauf achten. Aber tatsächlich ist es so, wirklich mit Augenmaß und auch mal die Kinder draußen spielen lassen und im Dreck spielen lassen. Das sorgt vielleicht auch in den ein oder anderen Fällen mal für eine Infektionskrankheit, einen ordentlichen Durchfall oder so. Aber das hilft dann auf Dauer, vielleicht Allergien vorzubeugen. Es ist leider so, dass wir da noch keine hundertprozentige wissenschaftliche Basis für haben. Deshalb ist das immer so ein bisschen Mutmaßung und deshalb muss ich auch immer ein bisschen rumeiern, wenn ich das sage. Aber es spricht ganz viel dafür, dass wir im jungen Kindesalter auch mal Keime zu Gesicht bekommen müssen, damit unser Immunsystem gescheit trainiert werden. Und wenn das nicht gerade die ganz gefährlichen sind, also Rohmilch zum Beispiel, ist keine besonders gute Idee, weil da wirklich auch viel passieren kann. Da ist das Risiko einfach höher als der mögliche Nutzen. Wenn das keine ganz gefährlichen sind, ist das aber eine wunderbare Idee von Frau Müller. Die Kinder rauslassen und da spielen.
Danke Ihnen für den Anruf aus der Prignitz.
Sehr gerne.
Und würde gerne noch wissen, Herr Bockmühl, wer neben Kindern gehört denn zu den gefährdeten Risikogruppen? Also für wen können Keime wirklich richtig gefährlich werden?
Also es gibt eine Risikogruppe, die heißt bei uns Jopis. Mein Studenten ist leider der Herr Heesters kein Begriff mehr. Der Jopi Heesters war nämlich einer aus dieser Risikogruppe zum Schluss. Und Jopi steht für Young, Old, Pregnant und Immunocompromised. Ich übersetze das direkt. Das heißt jung, alt, schwanger und immungeschwächt. Also die ganz jungen Menschen, sprich Kinder unter 3 etwa, alte Menschen, Daumenregel vielleicht ab 80, dann Schwangere und generell immungeschwächt. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mit einer Grippe gerade sehr immungeschwächt bin, sondern das geht dann eher darum, ich bekomme irgendeine Therapie. HIV-positive Patienten, die gehören dazu, Menschen im Krankenhaus gerne mal, die sind anfälliger für Infektionen und die müssen eben auch bei der Hygiene und im Umgang mit Keimen ein bisschen mehr beachten als der Rest der Bevölkerung.
Die Schwangeren, was kann denen passieren, wenn sie zum Beispiel auch mit Tieren in Kontakt kommen, mit Hunden, mit Katzen?
Ja, es gibt einige Risiken für Schwangere und im Wesentlichen ist das zusammenzufassen so, dass man als Schwangere wirklich gut darauf aufpassen muss, dass man keine rohen tierischen Lebensmittel zu sich nimmt, also rohe Fleischprodukte. Dazu gehört dann auch Salami oder Räucherfisch. Also die sind ja nicht durcherhitzt, darum geht es. Da gibt es bestimmte Keime wie Listerien zum Beispiel, die normal immunkompetenten Menschen nicht viele Probleme machen, die aber bei Schwangeren zum Beispiel dann auch wirklich Probleme schwerer Natur hervorrufen können.
Nämlich welche Art? Was kann geschehen?
Also das ist einfach so, dass dadurch, dass das Immunsystem schwächer ist, fallen die Symptome halt stärker aus. Das ist eben bei vielen bakteriellen Erkrankungen so, das trifft dann auch ältere Menschen. Bei den Schwangeren ist es natürlich auch besonders das ungeborene Kind, wo wir noch ein bisschen drauf achten müssen. Und da sind, Sie hatten das auch gerade erwähnt, die Haustiere nochmal ganz wichtig, nämlich die Katzen vor allem. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Toxoplasmose. Da sollte eigentlich auch jeder Gynäkologe die Schwangeren darauf aufmerksam machen in den entsprechenden Beratungsgesprächen, dass Schwangere beim Kontakt mit Katzen und eben auch dann auf dem Spielplatz, weil da nämlich dann der Katzenkot möglicherweise liegen kann, aufpassen müssen. In diesem Katzenkot sind nämlich diese Erreger drin. Das sind keine Bakterien, sondern das sind kleine Parasiten. Und die können für das ungeborene Kind extrem problematisch werden, wenn nämlich die Mutter sozusagen eine Immunantwort schaltet darauf. Und dann kann das Kind da in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist etwas kompliziert.
Ja.
Faustregel ist, wer schon eine Katze hat, ist meistens immunisiert. Das Problem ist immer, wenn ich zum ersten Mal in der Schwangerschaft mit diesen Toxoplasmen in Berührung komme, dann gibt es Probleme. Insofern muss man da am Anfang der Schwangerschaft mal prüfen lassen und dann weiß man Bescheid.
Ja, aber was genau kann dem Kind passieren?
Ja,
also kann das zu massiven Schäden führen?
Es kann zu massiven Schäden führen. Es kann neurologische Schäden beim Kind hervorrufen. Es kann auch zu Fehlgeburten kommen. Also das ist nichts, was man wirklich möchte.
Hundefell?
Ja, Hunde sind in dem Zusammenhang unproblematisch, es sei denn, man isst die, aber das ist, glaube ich, in unserem Kulturkreis relativ selten. Ansonsten sind Haustiere generell natürlich so ein bisschen kritischer, weil da auch einige Probleme durch übertragen werden. Also zum Beispiel Hautpilze können über das Fell relativ gut übertragen werden. Aber da gibt es jetzt bei Hunden zum Beispiel nicht die Empfehlung, dass Schwangere da mit dem Hund besonders aufpassen müssen.
Unsichtbare Untermieter nennt der Mikrobiologe Dirk Bockmühl, der heute unser Gast ist bei Deutschlandfunk Kultur. Mikroben, die auf den Putzlatten, den Teppichfasern oder auch in unserem Darm sitzen. Darüber werden wir noch reden nach 10 Uhr und wir freuen uns über Ihre Anrufe und wir freuen uns auf Ihre Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Sie können uns auch eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. So wie Sophia Dobrowinskala das gemacht hat. Ihre Frage ist, der Balkon in unserer neuen Wohnung ist leider vollkommen durch Taubenmist verdreckt. Haben Sie einen Rat, was bei der Reinigung zu beachten ist? Herr Bockmühl, darüber können Sie sich Gedanken machen und die Auflösung kommt nach 10 Uhr. Unsichtbare Bakterien und Keime lauern in Spüllappen im Kühlschrank oder an Türklinken. Die Guten halten uns gesund, die Schlechten machen uns krank. Wie können wir die einen nutzen und uns vor den anderen schützen? Das ist heute unser Thema mit dem Mikrobiologen Professor Dirk Bockmühl, der uns einerseits aus wissenschaftlicher Sicht in die unsichtbare Welt der Mikroorganismen mitnehmen möchte, andererseits aber auch handfeste Tipps geben will, damit wir uns in mikrobieller Gesellschaft angemessen bewegen können. Er ist heute bei uns für Ihre Fragen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Christiane Kortlang aus Berlin hat sich fürs Telefon entschieden. Schönen guten Morgen, Frau Kortlang.
Schönen guten Morgen. Gut, dass ich noch dran komme. Also Ihr Studiogast hatte ja bereits so... war eingegangen auf die Reinigungsmittel, wenn ich das recht erinnere. Was ich allerdings auch nicht so ganz verstanden habe, ist, warum das, was unter so quasi Omas Mittel, das nicht mehr so geeignet ist. Das ist jetzt aber nicht meine wesentliche Frage, sondern also ich bin in der Gastronomie richtig groß geworden und da musste man natürlich auch sauber machen. Da gab es noch die Tücher, die wurden dann auch separat ausgekocht. Was ich wahrnehme, ist seit geraumer Zeit, ist, also oberflächlich muss bei uns ja alles tipptopp und sauber sein. Und es werden dazu ja, ist ja auch eine enorme Industrie entstanden, die mit diesen tollen Haushalts Krebs und Mikrofaserlappen und ich weiß nicht was alles. Also arbeitet und die Menschen schleppen das nach Hause und brauchen viele Rohstoffe. Ich weiß nicht, inwieweit das im Verhältnis oder ist oder ob ich da ein bisschen altbacken auch mit meiner Lapperei. So arbeite ich, versuche da auch das jetzt nicht so nur überliefert irgendwie zu machen und denken, auch weil Oma oder meine Eltern das so und so machten, wird das schon richtig sein? Das auch nicht. Ich arbeite sehr gerne mit effektiven Mikroorganismen, die ja auch im Handel sind, oder mit Produkten eines anthroposophischen Herstellers. Mhm. Und ich gebrauche meine Lappen in der Regel wieder, auch wenn sie nicht mehr schön aussehen. Und ich reinige sie mit kochendem Wasser in der Regel und trockne sie an der Sonne.
Und ich glaube, das ist
so grosso modo das, was ich auf dem...
Das ist, glaube ich, Frau Kortlang, auch der entscheidende Punkt, dass Sie dann eben keine Killerlappen haben, wie Professor Bockmühl das gerne mal nennt, sondern Sie waschen die heiß. Das ist doch genau richtig, oder, Herr Bockmühl?
Ja, Frau Kortlang also, da tut. Das ist genau richtig und ich danke Ihnen natürlich auch nochmal, dass Sie unsere Großeltern da ein bisschen rehabilitieren, wenn ich das vorhin falsch gesagt habe. Natürlich haben unsere Omas das ganz wunderbar gemacht, die haben aber natürlich vieles anders gemacht und das ist genau der Punkt. Also das mit dem Kochen, das geht und das ist natürlich auch sehr sinnvoll. Wenn ich zum Beispiel Putzlappen habe, und da haben Sie natürlich völlig recht, man sollte solche nehmen, die man wiederverwenden kann. Wobei ich jetzt kein Experte für Ökobilanzen bin. Auch da gibt es natürlich wirklich interessante Rechnungen, weil auch für so einen Baumwolllappen wird unendlich viel Wasser verwendet in der Herstellung. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich diesen Lappen also waschen möchte, dann kann ich den kochen. Ich kann den aber auch zum Beispiel bei 60 Grad in die Waschmaschine packen und mit einem bleicherhaltigen Vollwaschmittel waschen. Und dann ist halt natürlich immer die Frage, was verbraucht weniger Chemie und weniger Energie. Und insofern sollte man da schon auch sozusagen die Errungenschaften der modernen Technik nutzen. Und die Waschmaschine, da wissen wir, da brauchen wir zum Beispiel kein 90-Grad-Programm mehr, wie das meine Oma auch noch genutzt hat, sondern da reichen die 60 Grad in Verbindung mit dem Vollwaschmittel völlig aus, um alle Keime, vor allem eben auch auf den Killerlappen. Das ist übrigens nicht meine Erfindung, sondern das ist ein Wort, was ich geklaut habe von dem Präsidenten des Bundesinstituts für Risikobewertung, der das mal gesagt habe. Genau, ich fand das so schön. Und da gehen die dann wirklich weg. Also, aber insofern, Sie haben völlig recht. Natürlich, wiederverwenden ist gut. Das Waschen von Wäsche ist ja eine sehr vernünftige Maßnahme zum Recycling. Und insofern, ja, genau so machen wir das.
Frau Kortlang, darf ich mal fragen, wenn Sie waschen, ob Sie dann Flüssigwaschmittel benutzen oder Pulver?
Nein, ich mache so ein Gemisch aus Pulver und zwar von dieser guten Firma Sonett, ich möchte es gerne erwähnen, und Waschnüssen. Nun bin ich jetzt auch nicht mit industriell irgendwie total verschmutzten Stoffen behaftet, aber da würde ich, also ich nehme auch noch diese Seife zum, ich weiß nicht, sagt man da auch, also diese Ochs, wie heißt diese Seife, wenn da Flecken irgendwo drauf sind, versuche ich sie vorher mit einer Seife zu...
Kernseife?
Ja, nee, nicht Kernseife, aber so ähnlich wie Kernseife, sagen wir mal Kernseife, einzureiben und dann geht das auch in der Regel gut raus. Ja. Aber das ist natürlich auch immer ein Spiel, weil die Menschen haben so verschiedene Fasern, die sie am Körper tragen, ne?
Gallseife, kann es das sein?
Gallseife, genau.
Hat mir gerade meine Kollegin auf den Kopfhörer gesagt.
ja,
meine Frage wegen des Waschmittels, Frau Kortlang, war deshalb, weil Herr Bockmühl für Pulver plädiert. Warum, Herr Bockmühl?
Na, also für Pulver spricht einiges. Das erste ist, dass es ökologisch natürlich nicht besonders sinnvoll ist, ganz viel Wasser durch Deutschland zu transportieren bei den Flüssigwaschmitteln. Das ist sicher was das Pulver besser kann. Man kann das viel besser verpacken und effizienter transportieren. Für Pulver spricht aber auch, dass es von der Chemie her eine Geschichte kann, die das Flüssigwaschmittel nicht kann. Und das ist die Sauerstoffbleiche, die wir, glaube ich, auch schon erwähnt haben. Mhm. Ich kann Pulver mit Sauerstoffbleiche kaufen. einkaufen. Und diese Sauerstoffbleiche macht nicht nur bestimmte Flecken raus, sondern die hilft mir eben auch gegen Keime. Zum Beispiel in unseren Putzlappen, aber auch in der Unterwäsche oder in Handtüchern. Und deshalb ist dann die Empfehlung, solche etwas hygienisch kritischere Wäsche dann tatsächlich mit einem bleichehaltigen Vollwaschmittel in Pulverform zu waschen. Das weiß nämlich auch nicht jeder, dass das gleiche Produkt, von welcher Firma, ist da wirklich egal, was ich in flüssiger Form finde. Und die sehen ja tatsächlich identisch aus, bis auf die Darreichungsform, dass das Vollwaschmittel in Flüssigform nämlich eben keine Bleiche enthält. Man kann die dann dazugeben. Da gibt es auch dann Produkte, die man dazu dosieren kann, wenn man dann partout beim Flüssigwaschmittel bleiben mag. Aber insofern hat das Pulver da deutliche Vorteile.
Frau Kortlang, vielen Dank für den Anruf aus Berlin.
Ja, ich danke auch.
Und ich möchte gerne beim Waschen und in der Waschküche noch bleiben. Herr Bockmühl, wer in Ihrem Bakterienbuch Keim daheim Seite 220 aufschlägt, der findet naturgetreue Zeichnungen von Milben und darunter den Satz, nicht nur, dass wir diese fiesen Dinger im Bett tolerieren müssen, die kötteln auch noch auf unserer Matratze. Heißt das Kissen, Decken, Laken, also ist alles voll mit Milben, auch wenn wir noch so viel waschen und Pulver nehmen?
Ja, das gehört jetzt so ein bisschen in die Kategorie Dinge, die man eigentlich nicht wissen will, glaube ich. Aber ich glaube, generell ist es gar nicht so schlimm. Wir haben tatsächlich mal versucht, Milben zu finden und die findet man auch nicht so in Überzahl. Ja? Aber es ist tatsächlich so, überall im Bett, aber auch auf Decken, im Teppich, finden sich diese Hausstaubmilben. Die sind eigentlich völlig harmlos. Also die leben wirklich von den Sachen, die sie da im Staub finden, zum Beispiel von unseren Hautschuppen. Deshalb fühlen die sich aber natürlich im Bett auch besonders wohl. Und das Problem tritt dann auf, weil der Milbenkot eben ein sehr starkes Allergen ist. Das heißt, viele Menschen entwickeln da Allergien gegen. Und dann muss man eben was tun. Und das eine ist dann wirklich, dass man die Bettwäsche regelmäßig dann wäscht, eben auch bei etwas höheren Temperaturen, wieder mit dem Vollwaschmittel.
Etwas höhere Temperaturen sind 60 Grad?
Sind 60 Grad, wenn man ganz sicher sein will. 40 Grad tun es dann auch schon, aber 60 Grad wäre tatsächlich die Empfehlung für Allergiker. Wie gesagt, man muss heutzutage immer ein bisschen darauf achten. Es ist ja wirklich wichtig, dass wir energieeffizient arbeiten. Insofern mache ich gerne immer so ein bisschen den Einschub und sage, also wenn da keine großen Probleme da sind, gerne niedrige Waschtemperaturen verwenden und nur wirklich, wenn man ganz sicher sein will, dann auch auf die 60 Grad zu gehen, weil das braucht einfach unglaublich Energie. Und dann sind die Allergiker da auf der sicheren Seite. Man kann natürlich nicht alles waschen, das ist das Problem. In den Matratzen findet man ja sowas auch. Und da gibt es dann aber zum Beispiel andere Möglichkeiten. Da gibt es so milbendichte Einhausungen für die Matratzen, die man dann wiederum waschen kann. Und wo ich dann als Allergiker auch einen angenehmeren Schlaf habe.
Aber eigentlich sind Milben harmlos, die beißen nicht.
Nein, die beißen nicht. Und wie gesagt, die ernähren sich einfach von dem, was wir da denen hinterlassen, an Hautschuppen, und fühlen sich halt auch in diesem etwas feuchten, warmen Milieu sehr wohl. Die machen uns aber, außer dass sie uns Allergien verursachen, nicht krank. Das ist, muss man nochmal ganz klar sagen.
Und vor den Nachrichten hatte ich die Mail von Sophia Dobrowinska ja vorgelesen, die fragt: Der Balkon in unserer neuen Wohnung ist leider vollkommen durch Taubenmist verdreckt. Haben Sie einen Rat, was bei der Reinigung zu beachten ist? Also sie fragt speziell nach, ist die mechanische Entfernung ausreichend oder muss eine weitere Desinfektion erfolgen und ist ein Atemschutz notwendig? Fangen wir mal mit der mechanischen Entfernung an.
Also generell ist es tatsächlich so, dass Vogelkot natürlich relativ stark belastet ist und es gibt neben den bakteriellen Problemen da auch Pilze, die durchaus nicht ungefährlich sind. Insofern sollte man da wirklich vorsichtig sein. Mechanische Entfernung im Sinne einer Reinigung halte ich trotzdem für ausreichend. Die Frage nach dem Atemschutz ist aber tatsächlich berechtigt. Also da wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Vielleicht sogar mal jemanden kommen lassen, der das professionell macht, ehe man sich da selber dran macht, wenn es wirklich massiv belastet ist. Ansonsten gibt es ja auch im Baumarkt diese Atemmasken aus Papier, die man sich dann mal überziehen kann. Und dann würde ich es auf jeden Fall aber flüssig reinigen, also mit einem Hochdruckreiniger oder irgendwie sonst, und nicht einfach nur so wegschrubben, weil wenn das staubt und ich das einatme, ist das nicht gut.
Was atme ich ein? Also ätzt das sehr, Taubenmist?
Naja gut, also da wird unser Körper wahrscheinlich schon mit fertig. Mhm. Taubenkot ist grundsätzlich etwas sauer, ja. Es geht mir aber tatsächlich um die mikrobielle Belastung. Also wir haben im Vogeldarm, das ist uns übrigens das gleiche Problem, was wir dann hinterher auch beim Geflügel haben. Bakterien wie Salmonellen, Campylobacter, die da zu finden sind und die wirklich üble Durchfallerkrankungen machen können. Es gibt aber eben auch Pilzerkrankungen. Da gibt es einen Pilz, der heißt Cryptococcus und der ist zwar sehr selten, der taucht aber üblicherweise immer dann auf, wenn Menschen engen Kontakt mit Vögeln haben, also sich irgendwie auf solchen Inseln aufhalten, unter solchen Brutbäumen campen oder Taubenzüchter oder so. Und da muss man dann schon ein bisschen gucken, ja.
Wir gehen vom Balkon von Sofia Dobrowinskaja in den Garten von Valentina Walger in Salzgitter. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage zu effektiven Mikroorganismen. Ich habe mich beschäftigt seit einem Monat ungefähr wegen der Verbesserung der Erde in meinem Garten und bin auf diese effektiven Mikroorganismen gestoßen und hat mich total begeistert. Und habe auch gleich sofort bestellt ein Buch von Anna-Katharina Tschocke, natürlich Leben mit Bakterien. Mhm. Und ich finde es einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird, weil so wichtig wie die Bakterien so sind, das weiß eigentlich fast keiner, weil die Mikroorganismen sind eigentlich die größte Biomasse auf unserer Erde. Und sie waren zuerst da und dann kam der Mensch. Ne? Ja. Und eigentlich wird viel zu wenig darüber gesprochen, obwohl wahrscheinlich geht darum, dass die Forschung noch nicht so weit ist, wie man zusammen mit Mikroorganismen leben kann.
Herr Bockmühl, was sind denn überhaupt? Erstmal vielen Dank, Frau Walger, dass Sie das ansprechen. Aber was sind effektive Mikroorganismen genau?
Ja, Frau Walger, also auch Ihnen auch nochmal vielen Dank, dass Sie eine Lanze für die Mikroorganismen brechen, weil bisher sind die relativ schlecht weggekommen bei uns in der Sendung. Und Sie haben völlig recht. Mikroorganismen sind immens wichtig. Und wenn wir dann in den Garten gehen und in die ganze Frage, wie funktioniert Bodenbearbeitung, wie funktioniert Landwirtschaft, dann kommen wir auch da ohne Mikroorganismen nicht aus. Jetzt muss ich eine Einschränkung machen bei den effektiven Mikroorganismen und muss ein bisschen differenzierter antworten, weil das Thema ist für einen Wissenschaftler etwas schwierig. Ich kenne viele Menschen, die auch mit diesen effektiven Mikroorganismen arbeiten und ganz begeistert sind und berichten, dass das ganz wunderbar funktioniert. Wo ich als Wissenschaftler immer ein bisschen ein Problem mit habe, ist, dass wir fast keine Studien in der wissenschaftlichen Literatur über diese Arten von Mikroorganismen finden. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das dadurch so ein wenig in den Bereich der Esoterik gerückt wird. Und auch die Menschen, die diese Mikroorganismen anbieten und propagieren, die erzählen einem nicht immer alles darüber. Ich glaube auch, dass es wert wäre, sich das mal genauer anzuschauen, was da genau passiert. Und das auch mal wissenschaftlich zu hinterfragen. Und das ist leider bislang nicht geschehen. Deshalb wage ich jetzt auch nicht, eine abschließende Beurteilung zu machen, ob diese effektiven Mikroorganismen gut sind und nützlich oder nicht, weil ich das aus meiner wissenschaftlichen Sicht einfach leider noch nicht beurteilen kann.
Michael Mühlbauer aus München hat genau dazu noch eine Nachfrage per Mail. Also er schreibt, aktuell hört man ja immer wieder von effektiven Mikroorganismen, die auch zur Reinigung im Haushalt bzw. für die Gesundheit eingesetzt werden. Seine Frage ist wiederum, wie unterscheiden sich diese Organismen von den Keimen?
Ja, also wir haben es bei den effektiven Mikroorganismen durchaus natürlich mit Mikroorganismen zu tun, die uns eben nicht krank machen, sondern die in irgendeiner Weise einen positiven Effekt haben. Wenn wir zum Beispiel an diese ganzen Milchsäurebakterien denken, die uns Joghurt und Käse machen, das ist zum Beispiel eine Riesengruppe von Mikroorganismen und die machen viele Stoffe, die beispielsweise gegen andere Bakterien wirken und insofern eine Schutzfunktion haben. Aber nochmal, bei den effektiven Mikroorganismen kann ich das gar nicht genau sagen, weil es eben im Detail vielfach auch noch nicht erforscht ist, beziehungsweise nicht in den wissenschaftlichen Journals publiziert ist. Und insofern muss man da eben als Wissenschaftler immer ein bisschen vorsichtig sein, zu sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Ich kann Ihnen das im Moment aus meiner Sicht nicht wirklich bestätigen.
Aber Frau Walger, Sie haben noch mal darauf hingewiesen.
Frage, ja. Kurz. Ja. Von wem hängt es denn ab, dass die endlich mal so richtig in Forschung gehen mit diesen Fragen? Weil in Japan ist das ja schon seit 20, 30 Jahren in Gange, vom Dr. Higo, Professor Higo.
Ich kann Ihnen das nicht sagen, warum das nicht auftaucht. Ich bin da selber ein bisschen überrascht. Aber es ist einfach das Phänomen, dass es das nicht gibt. Grundsätzlich kann natürlich jeder, der sich damit befasst, das dann auch entsprechend publizieren. Und man muss sich dann eben der wissenschaftlichen Gemeinschaft stellen und auch der Kritik, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Und das ist bisher nicht geschehen. Das ist dann immer ein bisschen schade bei solchen Themen, weil es dann nie so ganz klar ist, ob es tatsächlich wissenschaftlich funktioniert oder nicht.
Aber wir danken Ihnen sehr für diesen Appell aus Salzgitter. Ja. Valerie?
Dankeschön.
Valga, Dankeschön. Lisa Klepfer und James Wong aus Münster streiten sich. Sie schreiben, betreffend Schimmelpilzen entbrennt bei uns im Haushalt immer die Diskussion, ob der Schimmelpilz in überfeuchter Blumen- und Kräutererde ähnlich schädlich zu bewerten ist, wie zum Beispiel feuchte Schimmel an Wänden. Wie ist das, Herr Bockmühl? Lisa Klepfer und James Wong.
Ja, also generell muss man sagen, die Schimmelpilze, die sich an den Wänden finden oder in der Blumenerde, sind durchaus dieselben. Also es gibt natürlich da auch hunderte von Arten und das kann im Einzelfall immer auch mal ein anderer sein. Der Fall ist trotzdem unterschiedlich zu beurteilen, weil der Schimmelpilz an den Wänden immer eine andere Ursache noch hat, nämlich Feuchtigkeit in den Wänden. Und diese Ursache muss man beseitigen. Das heißt, ich kann natürlich den Schimmelpilz fast gar nicht aus der Blumenerde verbannen, weil es da immer feucht ist, zumindest wenn die Blume gedeihen soll. An den Wänden kann ich das sehr wohl. Und dieser Bauschaden, der dahinter steht, also das Problem in der Wand, die Feuchtigkeit, die kann ich sehr wohl beseitigen. Insofern würde ich also den Schimmelpilz in der Wand immer als Indiz sehen, dass da noch mehr im Argen ist und dem muss man nachgehen. In der Blumenerde muss man einfach damit leben, beziehungsweise eben auch den aus Bereichen verbannen, wo es nicht gewünscht ist, gilt ja die alte Regel, ne? Keine Topfpflanzen in Krankenzimmern. Das rührt unter anderem daher.
Mhm. Renate Wegener aus Hamburg möchte wissen, wie kann ich schwarzen Schimmel unten am Duschvorhang entfernen?
Ja, auch das ist der Punkt mit dem schwarzen Schimmel. Ich weiß da auch nie so genau, was es ist. Und Schimmelpilze können durchaus auch nicht ganz unproblematisch sein. Auch da wieder das Stichwort Allergien, wenn die sich ausbreiten. Das heißt, auch in der Dusche hat der meines Erachtens nichts zu suchen, wenn der sich tatsächlich ausbreitet. Die erste gute Regel ist natürlich immer, für genügend Belüftung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass der Duschvorhang auch immer sehr schnell trocken wird. Weil eigentlich ist es so, dass die meisten Mikroorganismen sich gar nicht mehr wohlfühlen, wenn keine Feuchtigkeit da ist. Und das gilt für den Schimmelpilz insbesondere. Das heißt, wenn ich das Wasser wegkriege, kriege ich auch den Schimmel weg. Jetzt ist das natürlich in schlecht belüfteten Badezimmern nicht immer so einfach. Und da kann man vielleicht überlegen, wenn man das Problem gar nicht in den Griff kriegt, dass man da vielleicht mal zum Schimmelspray greift. Das ist Chlorspray. Das ist nicht ganz unbedenklich für die Umwelt und sollte auch nicht jetzt jeden Tag angewendet werden. Aber um das Schimmelproblem akut zu beseitigen, kann das durchaus helfen. Bitte da auch die Anwendungshinweise auf den Packungen beachten. Das ist nämlich nicht ganz ungefährlich.
Da wir jetzt schon im Badezimmer sind, Sie sind gegen Klosteine. Warum?
Naja, die Klosteine, was die können, ist eigentlich gut riechen und ein bisschen schäumen und vielleicht färben. Und die Frage ist, was habe ich davon? Also letztlich sind ja die meisten Verbraucher, mit denen ich rede, immer ganz stark darauf bedacht, nicht zu viel Chemie in die Umwelt zu bringen und sagen dann immer, ja, bei dem Waschen mache ich das und so. Aber da haben wir wirklich eine gute Möglichkeit, Chemie zu vermeiden, indem ich einfach keinen Klostein nehme, weil der eigentlich keinen anderen Zweck erfüllt, als ein bisschen Schaum in meinem Klo zu machen und einen Duft zu verbreiten. Und da ist immer die Frage, ist das wirklich notwendig, dafür ganz viele Tenside ins Abwasser zu spülen? Und gerade diese Parfümstoffe, die da drin sind, die sind auch noch schlecht biologisch abbaubar. Deshalb finde ich diese Produkte etwas fragwürdig.
Heute mit Dirk Bockmühl über Bakterien, Pilze und Viren. Und in seine Hygienesprechstunde kommt jetzt Heinz Weber aus Gärden bei Hannover. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen an die Runde. Ich habe eine Frage zum Geflügel. Man liest regelmäßig in Zeitungen, dass Hähnchenfleisch und Putenfleisch hochgradig belastet ist. Warum kann man in Deutschland nicht die gleiche Methode anwenden wie in den USA und das Geflügelfleisch durch Chlor zu reinigen? Die Amerikaner werden ja schließlich nicht eine Ernährungsart wählen, die schädlich ist für die Gesundheit.
Ja, Herr Weber, darüber lässt sich natürlich streiten, wenn man das ganze Fastfood in Amerika sieht. Aber ich bin auch eher geneigt, jetzt gerade nachdem ich bei Paul Simon so schön mitgegroovt habe, die Amerikaner ein bisschen in Schutz zu nehmen. Sie haben ja völlig recht. Also das mit dem Geflügelfleisch und dem Chlor, das hat durchaus seinen Sinn. Und diese Diskussion, die wir da im Rahmen von TTIP hier geführt haben, die war für mich auch manchmal so ein bisschen unverständlich. Denn in der Tat ist es so, dass Geflügelfleisch, wir hatten es ganz am Anfang schon mal gesagt, sehr stark keimbelastet ist. Und die Oberfläche da zu kloren im Verlauf des Prozesses dient halt der hygienischen Sicherheit. In Europa ist es so, dass man da immer traditionell sehr stark abwägt zwischen Hygiene und auf der anderen Seite den ökologischen Aspekten. Und man will da diesen Eintrag von Chlorbleiche eben nicht unbedingt fördern. Letztlich ist es so, in vielen Ländern wird das Trinkwasser auch geklort und auch das hat keine langfristigen negativen Folgen, zumindest wenn man den Studien da glauben darf. Zusammenfassend, Chlor ist nicht unkritisch, insofern muss man immer vorsichtig sein. Im Sinne einer Risikoabwägung kann man beim Geflügel da durchaus die Frage stellen. Was vielleicht als Hinweis noch ganz wichtig ist zum Schluss in Deutschland, wo das nicht gemacht wird, bitte waschen Sie Ihr Geflügel nicht ab unterm Wasserhahn, denn das ist tatsächlich was, wo ich die Keime mit verteile und eben auch nicht das Hühnchen sauber kriege.
Sondern wie mache ich das mit meinem Hühnchen, wenn ich weder Chlor noch Wasser da drauf tue?
Ja, abtupfen mit einem Einwegtuch ist da die Empfehlung. Und dann eben einfach direkt in die Pfanne und anbraten, sodass die Keime durch die Hitze abgetötet werden.
Mhm. Herr Weber, Frage beantwortet?
Ja. Ich habe immer ein sehr schlechtes Gefühl, wenn ich Geflügel verarbeite. Mhm. Noch eine Frage vielleicht, wie entfernen die Amerikaner den Chlor, die Chlorbestandteile nach dem Spülen mit dem Chlor? Wird das nur einfach mit Wasser nachgespült?
Ja, soweit ich weiß, gar nicht, sondern man toleriert einfach diese geringen Mengen Chlor. Wie gesagt, Chlor an sich ist durchaus in geringen Mengen jetzt nicht so, dass man das unbedingt vermeiden muss. Also ja, es wird ja, wie gesagt, auch für die Trinkwasserchlorierung eingesetzt oder wenn wir im Schwimmbad sind, haben wir ja auch mit dem Chlor Kontakt.
Ja. Genau, ja. Okay, das war es dann. Vielen Dank für Ihre Antwort.
Danke für Ihre Frage. Die Frage von Herrn Weber hat und Ihre Antwort, Herr Bockmühl, hat mich jetzt gerade auch nochmal dazu gebracht, weil Sie sagten, es gibt ja auch oft chloriertes Trinkwasser. Wenn wir im Ausland sind, warum fangen wir uns eigentlich relativ schnell im Ausland einen Keim? Also hier gehen wir durch die Gegend und es ist alles okay. Und da brauchen wir noch nicht mal Wasser zu trinken und zack, haben wir irgendeine Magen-Darm-Geschichte. Je nachdem, in welchem Land wir sind.
Ja, weil
Asien,
einfach,
Afrika, Indien.
Richtig, also weil einfach in Deutschland und in Europa sehr viel Wert auf die Lebensmittelsicherheit gelegt wird. Und Wasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Und diese Trinkwasserqualität, die wir in Europa und gerade in Deutschland haben, haben wir in sehr vielen anderen Ländern und gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern, wo wir vielleicht mal in Urlaub hinfahren, nicht. Und der Punkt ist einfach der, bei Wasser, wenn die Keimbelastung da ist, ich nehme relativ viel davon auf und ich habe also wirklich einen direkten Weg in den Körper und von daher ist das mit dem Wasser im Ausland immer was, wo ich sehr, sehr vorsichtig sein muss und wo dann eben auch bei Reisen in Entwicklungsländer immer gilt, nur abgefülltes Wasser oder man kann das natürlich auch entsprechend vorbehandeln, aber niemals so das Wasser aus der Leitung oder aus irgendwelchen dubiosen Quellen trinken.
Wie viel ist in der Luft? Also ich kann mich wahrscheinlich nicht wehren gegen alles, was da in der Luft rumfliegt. Das ist auch ganz häufig so, dass man wirklich, ich sagte gerade, dass man nicht mal Wasser trinken muss oder noch nicht mal Salat essen muss und man wird trotzdem krank.
Ja, ich glaube, eigentlich ist es schon hauptsächlich so, dass ich das über Lebensmittel aufnehme. Also die typischen Reisediarrhöen, Reiseerkrankungen, die ich bekomme, bekomme ich durch irgendeinen Kontakt mit Lebensmitteln, direkt oder indirekt. Und dass ich aus der Luft krank werde, das ist sehr unwahrscheinlich. Es gibt natürlich Erkrankungen wie die Pocken früher im 19. Jahrhundert, die wirklich sehr infektiös sind oder heute die Windpocken zum Beispiel. Sowas wird also buchstäblich durch die Luft übertragen. Für die Durchfallerkrankungen gilt das eher nicht.
Bakterien rotten sich gerne zusammen. Die haben es gerne. Es kommt nie ein Bakterium allein, sondern die bilden Gangs.
Ja, das ist richtig. Und diese Gangs, die finden sich also vor allen Dingen überall da, wo es schön feucht ist. Mhm. Und die bilden dann eben auf diesen Oberflächen diese Biofilme. Biofilme kann jeder mal sehen, wenn er die sehen möchte, wenn er mal seine Spülkästen oder so anschaut oder auch den Siphon mal sauber macht. Das ist dann immer so schön meine Wochenendaufgabe als Mikrobiologe, dann die Biofilme da rauszuholen. Das ist dieses schleimige Zeug. Und das findet man überall da, wo Wasser fließt. Und das ist eine Bakteriengang, ja.
Und dieser schleimige Biofilm, der ist auch im Schlauch für die Milch von so Kaffeevollautomaten. Da setzt er sich auch mal gerne ab. Hm?
Ja, also wie gesagt, Wasser ist wichtig und dann brauchen die natürlich Nährstoffe. Das heißt, wenn ich die Milch dann noch dazu gebe, das mögen die Mikroorganismen natürlich auch. Und insofern muss man bei diesen ganzen wasserführenden Systemen, einschließlich unserer wunderbaren Kaffeevollautomaten, ein bisschen darauf achten, dass wir es den Bakterien nicht zu leicht machen. Also sprich dann auch wirklich regelmäßig einen Wassertank wechseln und auch durchaus mal austrocknen lassen, das hilft.
Also diesen Schlauch auch austrocknen lassen? Oder?
Ja, den Schlauch kann man vor allen Dingen gut durchspülen. Ja. Also da muss man eben die Milchreste entfernen, um diese Nährstoffe dann wirklich wegzubringen. Und austrocknen ist tatsächlich eine wichtige Maßnahme, weil fast alle Mikroorganismen kommen nur aus, wenn sie genügend Wasser haben. Das ist einfach das Limitierende da bei dem Wachstum.
Haben Sie einen Kaffeevollautomaten in der WG?
In der WG haben wir keinen. Das liegt aber daran, weil wir meistens gar nicht da frühstücken, sondern wir gehen immer sozusagen spitz auf Knopf aus dem Haus und dann wird noch einen schnellen Kaffee im Büro genommen, wie das wahrscheinlich die meisten machen. Zu Hause haben wir aber so ein Ding und ich liebe das auch sehr, weil ich einfach auch den Kaffee aus diesen Kaffeevollautomaten sehr gerne mag. Also ich verdamme diese Dinger jetzt nicht, nur man muss halt ein bisschen gucken.
Dieter Zeunert ruft uns an aus Berlin. Moin, Herr Zeunert.
Ja, ich grüße Sie. Ja, schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich habe mal eine kleine Frage, die mir jetzt aufgrund Ihrer Sendung jetzt durch den Kopf gegangen ist und ich mich daran erinnere, dass ich vor Jahren gehört bzw. gelesen habe, dass die Schneidbretter, also die Unterlage für das Bearbeiten bzw. Zerkleinern von Gemüse etc. in der Küche, durch Holzbretter, also durch bestimmte Holzsorten, sicherlich Hartholz, geeigneter sind für die Bewältigung und die Beherrschung von Organismen bzw. Bakterien gegenüber also Kunststoffbrettern. Analog gesehen habe ich das wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang gelesen oder gehört vor Jahren, dass also auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln die Befestigungen, die Haltegriffe, also auch die Stangen, wenn man jetzt steht und keinen Sitzplatz mehr findet, dass diese vor vielen zig Jahren, Jahrzehnten noch aus Holz bestanden und dass die Kunststoffe jetzt das Holz verdrängt haben. Meine Frage jetzt, ist da was dran oder ist das dem höheren Gebrauch jetzt von Gebrauchsgütern etc. Geschuldet und so weiter? Mhm. Oder ist man jetzt bequem geworden? Oder das wäre jetzt meine Frage. Natürlich auch für persönlich wie auch für das Umfeld und so weiter. Mhm.
Schöne Frage, Herr Zeunert. Wie ist es mit den Brettchen, Plastik und Holz, Herr Bockmühl?
Ja, wie das immer so ist, ja, das stimmt alles so ein bisschen. Erstens, Holzbretter sind, wenn sie aus bestimmten Holzarten sind, tatsächlich in gewissem Maße antibakteriell. Das machen die Bäume deswegen, um sich vor mikrobiellem Zerfall oder Verrottung zu schützen. Ne? Das ist aber auch genau der Punkt. Das ist sozusagen eine Schutzmaßnahme, die das Holz schützt. Das ist aber keine Maßnahme, die wirklich in der Lage ist, beispielsweise die Mikroorganismen im Fleischsaft, wenn ich da das Hühnchen drauf geschnitten habe, abzutöten. Und das ist genau der Punkt, wo man auch so ein bisschen aufpassen muss, weil man darf nicht sich in dieser Sicherheit wiegen. Ich nehme jetzt ein Holzbrettchen, also ist es egal, was ich drauf schneide, da lebt hinterher nichts mehr. Das ist nämlich keineswegs der Fall. In der Tat ist es sogar so, dass die Empfehlung ist, und nicht nur von mir, sondern auch wieder vom Bundesinstitut für Risikobewertung, für die Zubereitung von Hühnchen immer Plastikbrettchen zu nehmen. Aus dem einfachen Grund, man kann die in die Spülmaschine packen. Man kann natürlich auch Holzbretter in die Spülmaschine packen, aber die leiden natürlich sehr. Insofern ist das immer natürlich die Geschmackssache, ob man das dann tut.
Auch da, Entschuldigung, sofort eine Nachfrage. Holz ist nicht gleich Holz. Welches Holz eignet sich denn überhaupt als Holzbrettchen zum Bearbeiten von Geflügel oder Brot oder weiß ich was?
Also bei Brot ist es wirklich völlig egal, da können Sie Ihrem Geschmack freien Lauf lassen. Ansonsten würde ich wirklich bei Geflügelfleisch von Holzbrettchen generell abraten, weil einfach die Kunststoffoberfläche dann besser zu reinigen ist, eben in der Spülmaschine. Und das wird auch der Grund sein, warum wir im öffentlichen Umfeld, also Herr Zeunert, Sie sprachen ja die öffentlichen Verkehrsmittel an, da eben diese Kunststoffoberflächen haben und warum man auch zum Beispiel in der professionellen Küche keine Holzoberflächen haben darf, die lassen sich einfach nicht wirklich so effektiv reinigen. Es gibt aber natürlich Oberflächen, die sozusagen einen Bakterienschutz mitbringen. Also viele Krankenhäuser zum Beispiel gehen wieder dazu über, Messing- oder Kupfertürklinken zu nehmen. Insofern, wenn man da mal so auf diese alten Türklinken trifft, die auch so ein bisschen uselig aussehen, da muss man sich hygienisch gar keine Sorgen machen. So eine alte Messingtürklinke ist fast immer keimfrei.
Herr Zeunert, vielen Dank für den Anruf aus Berlin. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer. Marcel Grobelny aus Berlin schreibt, ich bin Krankenpfleger in einer großen Berliner Klinik und die Zahl der stationär aufgenommenen Patienten mit multiresistenten Keimen wird immer größer. Ob es daran liegt, dass mehr abgestrichen wird oder die Keime sich mehr ausbreiten, kann ich nicht sagen. Seine Frage, müssten die Berufsgruppen, die mit keimbelasteten Patienten arbeiten, besser geschützt bzw. explizit untersucht werden? Herr Bockmühl, erstmal vielleicht zu der Frage, wie kommt es, dass es so häufig passiert?
Naja, das Problem mit den multiresistenten Keimen ist tatsächlich ein steigendes, weil wir einfach die Antibiotikagaben haben und zwar nicht nur in der Humanmedizin, sondern auch in der Tierzucht, was ich persönlich das Kritischste finde, dass wir da nicht mal das vernünftig trennen, dass wir also keine Antibiotika in der Tierzucht verwenden, die wir auch in der Humanmedizin verwenden. Wir haben aber leider, glaube ich, den Fall, dass das Kind da wirklich in den Brunnen gefallen ist. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie wir das Problem eindämmen. Ein Punkt sind die Berufsgruppen, wobei ich da sagen muss, dass in der Vergangenheit eigentlich auch da immer die Pflegekräfte zum Beispiel, aber auch die Besucher, die Quelle waren für die multiresistenten Keime, weil die multiresistenten Keime sind häufig sozusagen getarnt. Das heißt, ich trage die mit mir, ohne krank zu werden. Und wenn die jetzt auf einen Patienten treffen, der ein geschwächtes Immunsystem hat, der zum Beispiel eine Operation hatte oder so, dann kann das dem eben gefährlich werden. Das heißt, ich muss eher die Patienten vor den Pflegern schützen als umgekehrt. Das machen die Krankenhäuser auch sehr gut und mittlerweile haben wir aber leider auch Probleme mit Umweltkeimen, die also in den Wasserleitungen sitzen, die in den Duschen sitzen und da müssen wir also in Zukunft wirklich auch dranbleiben, aber es gibt da noch keine wirkliche Lösung, aber man sollte auf jeden Fall tatsächlich auch im Pflegepersonal da wirklich wachsam sein und auch als Besucher, da stehen überall jetzt die Desinfektionsmittelspender im Krankenhaus, um die Patienten zu schützen, schauen, dass man da nichts einträgt.
Sie sagen, wir müssen dranbleiben. Forschen Sie da dran mit Ihren Kolleginnen und Kollegen?
Ja, wir forschen in der Tat da dran. Und zwar, mein Spezialthema ist ja sozusagen der Haushalt. Und da gibt es eigentlich ganz wenig dazu. Das heißt, was wir im Moment versuchen, ist zu schauen, welche Antibiotikaresistenzen sind denn im Haushalt. Und dass da welche sind, haben wir gezeigt. Das heißt nicht, dass das eine Riesengefahr ist, nur was wir im Moment versuchen, ist zu schauen, wo kommen denn die Antibiotikaresistenzen her und wo gehen die hin? Das heißt, die tauchen ja nicht plötzlich irgendwo im Krankenhaus auf, sondern es gibt ja irgendeine Quelle. Und auch im Haushalt tauchen die nicht auf und da versuchen wir eben vielleicht über die Lebensmittel und dann im weiteren Verlauf eben in die Umwelt, in die Kläranlagen, in die Krankenhäuser, so ein bisschen das Puzzle mitzubilden. Also das ist natürlich eine Riesenarbeit, zu schauen, wo entstehen Antibiotikaresistenzen und wo gehen die hin und wie kann ich das vermeiden, dass die sich weiterentwickeln.
Waltraud Schneider ruft uns an aus Passau. Guten Morgen, Frau Schneider.
Guten Morgen. Ich habe eigentlich eine banale Frage, und zwar Bäckereifilialen. Bisher hatten wir eine Filiale, die das Brot und die Brötchen, Semmeln mit Handschuh angefasst haben und dann ausgezogen, wenn sie mit Geld hantierten. Und jetzt ist es anders. Die macht jetzt alles, einmal der Kunde und dann der und dann Geld und dann Brot und so weiter. Jetzt wollte ich fragen, ob das irgendwie ja gefährlich ist, wenn man also selber krank ist, oder kann man das einfach lassen?
Also die Verkäuferin trägt keine Handschuhe mehr, sondern macht alles mit ihren Händen.
Genau.
Genau.
Herr Bockmühl.
Ja, ist ein sehr spannendes Thema. Auch ich gucke da immer sehr gerne drauf, wie arbeiten da die Verkäufer, Verkäuferinnen mit den Handschuhen. Und ich sehe, dass das ganz häufig ziemlich durcheinander geht. Das heißt, da wird der Handschuh dann ausgezogen, angezogen, angelassen. Das Geld wird trotzdem mit dem Handschuh angefasst. Und die Menschen, die da im Verkauf sind, sind häufig ziemlich überfordert. Ich glaube, das ist der Grund, warum der Trend da eher wieder rückläufig ist. Und in Bäckereien darf man auch ein bisschen entspannt bleiben, weil so auf einem Brötchen, selbst wenn da mal ein Hautkeim draufkommt oder selbst wenn da mal ein Keim von einem Geldschein auf das Brötchen kommt, die vermehren sich nicht wirklich. Ne? Und ich meine, Sie fassen zu Hause, Frau Schneider, die Brötchen ja auch mit den Händen an. Und insofern, Brot und Brötchen sind...
Ja, genau.
Ja, die müssen aber nicht unkritischer sein als die Hände der Verkäuferin. Aber der Punkt ist ab der, dass nicht wahnsinnig viele Bakterien da übertragen werden. Und wenn, dann vermehren die sich da nicht. Und insofern ist das in der Bäckerei sicherlich eine Risikoabwägung. Es geht auch immer darum übrigens, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer, die da arbeiten, natürlich, wenn die den ganzen Tag den Handschuh tragen, auch Hautprobleme kriegen. Also auch da muss man so vom Punkto Arbeitsschutz das abwägen. Gehen Sie mal davon aus, dass die Bäckereien sich da Gedanken machen, weil das wird auch in Deutschland relativ gut überprüft. Aha. Und ich wäre da relativ gelassen, gerade in Bäckereien.
Frau Schneider. Entspannt Dankeschön. Bleiben, sagt Dirk Bockmühl. Danke. Danke. Das ist ein schönes Stichwort. Können wir auch entspannt bleiben bei Kneipentüren oder Bahnhofstoiletten oder Computertastaturen? Also gerade so in Großraumbüros, wo man dann auch immer mal wieder den Arbeitsplatz wechselt und wo man vielleicht nicht mehr nur seinen eigenen festen Arbeitsplatz hat, sondern auch schon mal den Computer vom Nachbarn benutzen muss. Wie entspannt können wir da bleiben?
Ja, ich finde ja, entspannt bleiben im Umgang mit Mikroorganismen generell eine gute Maxime, weil wir haben es ja alle, die wir diese Sendung hören oder machen, bisher überlebt, unseren Kontakt mit Mikroorganismen. Und
bei Freund oder Feind ist ganz klar Freund.
Ja, und es ist einfach so, dass wir natürlich ständig mit Mikroorganismen in Kontakt kommen. Wir können das gar nicht verhindern. Und das Zauberwort ist tatsächlich da wieder Händehygiene. Sie haben ja gerade einige Oberflächen genannt. Wenn ich jetzt auf Reisen bin und dann eben auch mal die Bahnhofstür oder die Toilette benutze und dann den Griff im Bus und so, wenn ich dann im Hotel angekommen bin oder wieder zu Hause bin, Hände waschen mit Wasser und Seife. Und dann habe ich das Risiko schon minimiert. Und da einfach dran zu denken, dann habe ich genug getan, was ich tun kann. Naja, und der Rest ist halt ein bisschen Lebensrisiko. Und das wäre nicht ganz auszuschließen, einfach.
Leonore Zeschoromsko ruft uns an aus Berlin. Hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Ja.
Wie ist Ihre Frage?
Ja, ich habe noch mal was zum MHD, zum
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja.
Mir ist es verschiedentlich passiert, mehrfach, dass ich Butter gefunden habe, sowohl Bio als andere Markenbutter, dass die Haltbarkeit noch für ein Vierteljahr war. Das ist natürlich enorm.
Mhm.
Und da wundere ich mich, ob das mit rechten Dingen zugehen kann.
Ja, also auch da gehen Sie gerne davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Wir haben in Deutschland in der Lebensmittelindustrie ein sehr gutes System und es kommt eigentlich nicht vor, dass da jemand Schindluder treibt. Ja, das heißt, erstens das Mindesthaltbarkeitsdatum, was da draufsteht, auch wenn es lang ist, das hat seinen Sinn. Butter ist, und das kommt ein bisschen auf die Herstellung dann an, auch wieder ein Lebensmittel, was natürlich durch mikrobiologische Prozesse auch da möglicherweise angesäuert haltbar gemacht worden ist und von daher erstmal unkritisch. Butter kann ranzig werden natürlich, aber das riecht man auch. Also wenn Sie da auch da mal wieder Ihren gesunden Menschenverstand benutzen und einfach mal gucken, ist die Butter denn noch so, wie ich sie erwarte, dann hilft das. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, müssen wir auch mal sagen, neben den mikrobiellen Prozessen auch andere Zerfallsprozesse über Oxidation. Also wenn das an der Luft steht, dann verändern sich die Lebensmittel und das kann man eben auch über die Verpackung regeln. Aber grundsätzlich, ja, das MHD ist dafür da, uns als Verbrauchern die Sicherheit zu geben, bis dahin ist alles in Ordnung. Und wenn das lang ist, ist das schön, es ist bequem und dann können wir auch darauf vertrauen.
Und Sie sind dafür da. Dankeschön für den Anruf aus Berlin. Sie sind dafür da, Herr Bockmühl, jetzt in 20 Sekunden die allerletzte Frage zu beantworten von Isabella Schmidt aus Böblingen. Die ist in eine andere Wohnung gezogen, hat eine eingebaute Küche unternommen, beim Putzen der Unterschränke Schimmel auf den Rückwänden der Korpus entdeckt und will jetzt wissen, kann ich die Unterschränke weiterhin benutzen oder müssen die ausgetauscht werden? 20 Sekunden.
20 Sekunden, sehr schwierig. Ja, also ich würde sie sauber machen. Ich würde auch aufpassen, gegebenenfalls Atemschutz verwenden, wenn da viel Schimmel drauf ist. Und dann sollte man sich nochmal anschauen, wo kommt der Schimmel her? Ist das ein Baumangel oder ist das einfach nur Unglück gewesen, dass da irgendwo das Wasser herkommt? Schimmel hat meistens eine Ursache, die bekämpft werden muss.
Sagt der Mikrobiologe Dirk Bockmühl, der uns allen nochmal rät, lassen Sie sich nicht verrückt machen. Ne? Die meisten Keime sind gut.
Das ist ein wunderbares Schlusswort.
Ich danke Ihnen sehr. Ich danke allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben bei Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie es vertiefen möchten, dann empfehlen wir Ihnen gerne das Buch Keim daheim, alles über Bakterien, Pilze und Viren, Professor Bockmühls Hygiene-Sprechstunde. Dankeschön, schönes Wochenende.